Es ist immer spannend, um ein Thema anzusprechen, was so viele Aspekte hat, wo man so viel dazu sagen kann. Wir wollen versuchen, beide zu diesem Thema aus unserer eigenen Erfahrung, aber auch ein bisschen Theorie zu bringen, um dieses Thema New Age, Zeitalter der Seele, etwas aufzurollen. Wenn wir dazu sprechen, dann wissen wir, wir können nicht mehr als ein bisschen aufrollen, denn es umfasst so viel, diese ganze Strömung des New Age. Dem Göttlichen auf den Spur ist das Grundthema gewesen, und ich muss sagen, ich versuchte früher, dem Göttlichen auf den Spur zu kommen. Ich war auf der Suche. Ich habe nicht eine christliche Erziehung gehabt. Gott kannte ich eigentlich nicht. Als mal ein Mädchen mich gefragt hatte, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Dann habe ich gesagt, ich glaube schon, dass es etwas gibt. Was dieses Etwas ist, konnte ich nicht beschreiben. Als dann jemand mir mal von dem christlichen Glauben erzählt hatte, war ich wohl irgendwie interessiert. Aber ich dachte, ich muss meinen Weg finden. Meinen eigenen Weg, das Göttliche zu entdecken. Und so war es, als ich dann irgendwann mit Buddhisten in Berührung kam, dass ich meinte, über diesen Weg kann ich dem Göttlichen auf den Spur kommen. Ich kann da das Göttliche, so gesagt, über einen ganz persönlichen Weg entdecken. Und das ist irgendwie die Annahme vieler Menschen. Sie meinen, ob diese oder jene Religion, es wird irgendwie zu demselben Gott oder dem Göttlichen führen. Und weil es gerade bei dem Christentum gar nicht mehr so inspirierend zugeht, und das war auch mein Bild von Kirche, suchen viele Menschen in ganz andere Religionen. Für mich sah Kirche in etwa so aus, wie auf diesem Bild, in dieser evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Für mich sah Kirche so aus. Und ich glaube auch heute noch für eine ganze Reihe junger Menschen, die sagen, Kirche ist langweilig, da läuft nichts. Und wir wollen doch etwas erfahren. Wenn wir dem Göttlichen auf der Spur sein wollen, dann gibt es doch viele Möglichkeiten und viele Wege. Und so habe ich auch gedacht und habe gesucht. Und so gibt es ganz viele Angebote auf diesem Weg. Wenn wir uns mal entspannen wollen, dann finden wir Annoncen wie diese, Air Tours, Travel in Style, Wellness, sich wohlfühlen. Das ist ganz zentral. Was die Seele wohltut. Und wenn die Seele ein gutes Gefühl hat, dann sind wir mit dem Göttlichen in Verbindung. So glauben wir. Wir überprüfen kaum, wir sagen schon ganz rasch, was wirkt, ist göttlich. Was wirkt, ist gut. Und so probieren wir es aus mit Yoga, Meditation, Therapieformen allerhand Art. Auf diesen Wegen sind wir persönlich gegangen. Ich als Buddhist, meine Frau als Esoterikerin. Sie wird nachher etwas mehr zu dem zweiten Teil sagen, welche Wende bringt die Esoterik. Aber ich mal zunächst über das Thema New Age, Zeitalter der Seele. Und ich möchte das grundlegend sagen, dass die Suche heutzutage hauptsächlich daran gemessen wird, ob etwas wirkt. Eine bestimmte Religion, eine Methodik oder was auch immer. Und das ist ja eigentlich auch den Ansatz der Wissenschaft. Denn man kann also ganz viele Dinge überprüfen. Und wenn die Wissenschaft auch übersinnliche Phänomene anfängt zu prüfen, und auf diese Schiene ist sie immer mehr gelangt, weil da ist Frage, Nachfrage. Also kann man beweisen, dass es Reinkarnation gibt? Kann man beweisen, dass es ein Aura gibt? Oder dass es irgendwie Energiebahnen im Körper gibt, die uns gesund machen können? Kann man das beweisen? Und die Wissenschaft fängt an zu messen und sagt, also hier haben wir das Anfangsergebnis, dann tun wir eine Therapie ausüben und dann schauen wir am Ende, was ist dann das Ergebnis? Wirkt es? Dann sagen wir, es existiert. Aber mehr kann die Wissenschaft letztlich auch nicht sagen. Sie kann nicht feststellen, was ist die Quelle der Wirksamkeit. Und so ist die Ausrichtung unserer Gesellschaft sehr und immer mehr auf Wirksamkeit und immer weniger auf Wahrheit. Heute Morgen hatten wir hier das Thema die Wahrheit, die Suche und den Kampf um die Wahrheit. Wer erklärt uns die Welt? Schreibt ein Geo-Artikel und da steht dann den Dalai Lama und Einstein. Einstein, noch der Inbegriff von der westlichen Denkart, der analytischen Denkart der Wissenschaft. Aber jetzt den Dalai Lama als der Inbegriff der mystischen, religiösen Strömungen. Und die beiden könnten in ähnlicher Weise ein Erklärungsmodell für diese Welt und seine Phänomene bieten. In diesem Geo-Artikel wird beschrieben, wie ein Wissenschaftler zusammen mit dem Dalai Lama sich trifft und darüber redet, was sind die kleinsten Teilchen der Existenz. Es gibt den Quantumphysiker und der redet mit dem Dalai Lama, der aus meditativer, buddhistischer Sicht etwas dazu sagt. Was sind die kleinsten Elemente der Existenz? Beide kommen zu einem Ergebnis. Irgendwann kann man nicht mehr klar sagen, was steckt dahinter. Aber bezeichnend von dieser Überschrift ist schon, dass Gott als reale Existenz in diese Frage schon gar nichts mehr zu suchen hat. Die Erklärung ist entweder in Wissenschaft, in unsere Fähigkeit zu denken und zu untersuchen oder in der Erfahrung der Mystik. Und so sind wir darauf ausgerichtet, die beiden miteinander in Einklang zu bringen. Kultautorin zu der New Age-Bewegung, sie hat ein Buch geschrieben, Die sanfte Verschwörung, Merlin Ferguson heißt sie. Sie beschreibt in ihrem Buch die Grundlagen der New Age-Bewegung. Und ich möchte mal ein Zitat bringen. Sie sagt in Anfang, es handelt sich, und sie beschreibt hier eigentlich der Übergang in ein neues Zeitalter. Es handelt sich um einen neuen Geist, sagt sie, ein aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Und das ist ganz grundlegend für die New Age Bewegung, dass die moderne Wissenschaft zusammengebracht wird mit alten Mysterienkulte. Genau das haben wir in diesem Geo-Artikel gesehen. Wer erklärt uns die Welt, diese Welt. Und das ist so bezeichnend, dass die beide heutzutage zusammenkommen und dadurch etwas in Bewegung kommt. Ein Umschwung. So wird hier vorausgesagt durch Merlin Ferguson. Sie schrieb dieses Buch in 1975. Die sanfte Verschwörung soll eine Zusammenkommen von vielen Strömungen und Menschen sein, die alle daran beteiligt sind, dass ein neues Bewusstsein auftritt. Wir kommen alle von dem analytischen Denken her, von der Aufklärung. Wir sind dadurch sehr geprägt, unsere westliche Gesellschaft. Und da ging es ziemlich auf den Materialistischen hin. Und das ist eigentlich das Zeitalter der Moderne. Und wir können sagen, dass das Menschenbild beschrieben wurde folgendermaßen, das ist ein kartesianisches Weltbild oder Menschenbild. Descartes sagte, wir müssen ganz klar Körper und Seele, Geist, Psyche trennen. Und er sagte, wir können nur auf das Materielle schauen und das untersuchen, und das Seelische ist eben ein anderer Bereich. Und wir sagen heutzutage immer mehr, das ist zu eingeengt. Die Sache so krass zu trennen, kann man schon in der Gesundheitsvorsorge feststellen, dass, wenn wir krank sind, das auch mit unserer Seele zusammenhängt. Das ist ein Fluss miteinander. Und die sogenannte postmoderne Zeit, das ist die Zeit, wo wir jetzt drin hinübergehen, denkt holistisch, ganzheitlich. Und da sagt man, wir trennen nicht mehr zwischen Körper und Seele, Geist, das ist eine Einheit. Es ist im Fluss miteinander. Aber die Einheit ist nicht nur eine Einheit zwischen Körper und Seele, Geist, sondern auch nach außen. Auch eine Einheit mit dem Kosmos. Deswegen diese Bewegung nach außen, die Ganzheitlichkeit bezieht sich nicht nur auf das Innenleben, sondern auch auf den Bezug zu dieser Welt, zu dem Kosmos oder zu dem Göttlichen, wie man erwartet, dass es sich dort aufhält. Und da stellt diese Sicht eine Öffnung zu mehr, größere Erfahrungen, göttliche Erfahrungen. Die Bibel sagt uns über dieses Thema ein etwas andere Sicht. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also den Geist dieser Welt zu empfangen, hat damit zu tun, dass die Welt im Griechischen der Kosmos oder Kosmos ist. Das ist die uns umgebende Welt. Wir haben nicht den Geist der Welt oder der uns umgebende Kosmos empfangen, sondern ein Geist, der aus Gott kommt. Dieses Bild habe ich schon öfters aufgelegt, aber ich finde es so aufklärend, weil die Bibel beschreibt uns weiterhin, dass die Welt, die uns umgebende Welt oder Kosmos, voller Geister, Mächte, Kräfte und Dämonen ist, die tatsächlich auf uns Menschen einwirken möchten. Nun sagt die postmoderne Zeit, wir öffnen uns ganz bewusst für diese Welt. Paulus sagt aber, wir haben nicht den Geist aus dieser kosmischen Welt empfangen, sondern einen Geist aus Gott. Und diesen Geist tut etwas ganz Besonderes. Er sagt uns, was wir von Gott empfangen haben. Er sagt uns nicht, welche seelische Empfindungen wir haben sollen, welche göttliche Erfahrungen wir vielleicht hätten. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Nun, dieser Umschwung wird von Merlin Ferguson beschrieben als ein Umschwung, die einiges bewirkt. Und sie beschreibt dieses neue Zeitalter als das Zeitalter des Wassermann. Und sie stützt sich auf eine Sicht der Astrologie, wo man beschreibt, dass das ganze Sternenbild sich in etwa um 2000 Jahren etwas verschiebt. So war eine Zeit ab der Geburt Christi bis in etwa 2000 Jahre nach Christus. Eine Zeit, wo das Sternbild Fische am Himmel gestanden hat. Jetzt verschiebt es sich und das Sternzeichen Wassermann wird sichtbar. Und dieses neue Zeitalter nennt sie das Aquarius- oder das Wassermann-Zeitalter. Und da hat man bestimmte Sichtweisen. Die eine sind die Fische. Und da sagen sie, dieses Zeitalter wurde von den Christen gezeichnet. Und die Christen, die haben in einer bestimmten Art und Weise gedacht, und das ist jetzt alt, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist das Wassermannszeitalter, und in diesem Symbol wird von Fluss gesprochen. Da geht es um, dass es praktisch ein Stillen eines uralten Durstes bewirkt. Es gießt praktisch Ströme spirituellen Bewusstseins über uns aus. Und das ist, was die Postmoderne oder diese New Age Zeitalter uns bringt. Sie sagen, in diese christliche Zeitalter, da ging es um Haben. Jetzt soll es vielmehr um Sein gehen. Damals, in dieser alten Zeit, ging es um Herrschaft über die Natur. Jetzt wollen wir in Einheit mit der Natur. Vielleicht ist das übrigens ein Grund, weswegen die Grünen so viel Anhang finden. Analytisch hat man vorher gedacht. Jetzt denkt man ganzheitlich oder vernetzt. Früher war das so sehr dogmatisch. Das ist die christliche Lehre. Die sieht alles so in Fächern. So glaubt man. Man hat in dieser Zeit der Moderne, Zeit der Aufklärung, alles entmythologisiert. Jetzt kommt eine Art neue Mythologie in unsere Mitte. Neue Götter und Bilder, die unsichtbare Welt erscheinen und sind wieder ganz neu interessant. Früher ging es um Wissen über Gott. Aber heute möchten wir göttliche Erfahrung machen. Die Christen waren viel mehr von Männlichkeit und vielleicht die etwas mehr geeignete Qualität des Verstandes. Das ist vielleicht etwas leise sagen, aber so wird das oft gesehen. Und heute geht es immer mehr um Weiblichkeit und die ihr mehr zugeschriebene Qualität der Intuition. Und das sind Dinge oder Qualitäten, die in diesem Umschwung, die in dieser Zeit am Wirken ist, auf uns zukommt. Es ist dabei, sich dahin zu bewegen. Und schon vielen denken in diese Richtung, sind schon ganz eingenommen von, man könnte fast sagen, einem neuen Geist. Wir haben selber in diese Richtungen, in ganz alternative Richtungen gesteckt, ganz kurz. Ich habe in Amsterdam gelebt, ich war Buddhist und ich habe da eine alternative psychotherapeutische Praxis gehabt, habe alternative Methoden angewandt, um Menschen dieses Sein erfahren zu lassen oder diese Ganzheitlichkeit, vielleicht auch die Intuition oder die neue Götterwelt. Und so habe ich in Amsterdam auf ein Schiff gewohnt und da habe ich meine psychotherapeutische Praxis gehabt. Und da konnte man Krach machen, so viel man wollte, weil das war auch notwendig, um sich zu befreien. Der neue Mensch im neuen Zeitalter möchte Freiheit, ein neues Bewusstsein haben. Und da tut man alles dafür, um das zu erlangen. In diese Richtung haben wir gesteckt und meine Frau ist eines Tages auf mich zugekommen. Ich meinte, das ist gerade die Frau, womit ich zusammen noch mehr Kraft, noch mehr Göttlichkeit, noch mehr Erleuchtung erfahren kann. Und ich habe sie eingeladen zu mir auf dem Schiff und wir sind zusammen ein Stück weit des Weges gegangen oder zusammen im Fluss gekommen, wie man das in dieses Zeitaltersdenken so sagt. Nun, die Seele ist sehr bezeichnend. Es geht alles darum, wie fühle ich mich. Jesus sagt auch an einer Stelle etwas von einem Fluss. Er sagt in Johannes Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es könnte fast ein Text sein, die ein moderner Mensch völlig integriert und sagt, wow, diesen Fluss möchte ich erfahren. Ich möchte diese herrlichen Ströme des Wassers durch mich fließen, fühlen und dann wirklich im Fluss sein mit mir selbst und mit der Welt und so weiter. Aber wir müssen immer schauen, was ist dann wirklich gemeint, worauf bezieht sich diese Strömen lebendigen Wasser. Dies aber sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn an der Stelle war der Geist noch nicht gegeben. Also es geht wiederum um diesen Geist, von dem ich vorher gesagt habe, wir haben nicht einen Geist diese Welt empfangen, sondern einen Geist, der aus Gott ist. Und so müssen wir immer, wenn wir mit diesen Dingen umgehen und mit dem Fluss Dingen auch überprüfen, wo geht's dann drum? Ich möchte ein bisschen zurückgehen, ganz zum Anfang, wo Gott die Menschen schuf. Und da fand etwas Bezeichnendes statt. Es heißt da in Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, indem Gott seinen Geist einhauchte, nachdem er den Mensch aus Erdboden gestaltet hatte. Das war ein Zustand vor dem Sündenfall, ich würde noch darauf eingehen, die ideal war. Der Mensch Adam, doch Eva später, war im Paradies und das war ein herrlicher Zustand. Sie hatten alles, was sie brauchten. Und sie waren, könnte man fast sagen, im Fluss. Ihre Seele war ganz in voller Kapazität. Und ich glaube wirklich, sie hatten mehr, wie wir alle es uns jemals vorstellen könnten, die Fähigkeit, ihre ganze Fähigkeiten der Seele und des Körpers und des Geistes einzusetzen. Schon Wissenschaftler sagen, dass wir nur so vielleicht knapp 10% unserer Kapazität, unserer Gehirnkapazität einsetzen. Was machen wir dann mit dieser anderen 90%? Die ist irgendwie weg, oder? Die benutzen wir nicht. Und das hat nach der Bibel mit dem Sündenfall zu tun. Und die Bibel nennt es ein Fall. Und ich will das ganz klar betonen. Nachher beschreibt Gott den Menschen, als sie dann von den verbotenen Frucht gegessen haben und aus dem Paradies, dem Garten Eden, herausgescheucht wurden, den Menschen in folgender Situation. In Genesis 6, Vers 3, sie waren dann nicht mehr im Paradies, sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Und hier ist der Mensch in fleischliche, vergängliche, sterbliche Situation gefallen. Und das ist ganz bezeichnend. Das macht aus, dass wir nicht die volle Kapazität unserer Kräfte benutzen können. Das ist die Realität unseres Menschseins. Nun, man könnte sagen, dass die New Age diese Situation konkret nicht ernst nimmt. Sie umgeht den Sündenfall. Ein New Age-Schreiber, Ken Wilber, schreibt in seinem Buch Halbzeit der Evolution Folgendes. Er sagt, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die sich auf halbem Weg zwischen dem Tier und den Göttern befindet. Also sie gehen davon aus, dass der Mensch erst in einem tierischen Bewusstsein war und auf dem Weg ist, göttlich zu werden. Aber interessant ist aber auch, was sagt er von dem Sündenfall oder von dieser Situation im Garten Eden? Er sagt Folgendes, das Essen vom Baum der Erkenntnis war als solches nicht die Erbsünde. Es bedeutete den Erwerb von Selbstbewusstsein. Also er beschreibt eher ein Aufstieg. Und dann sagt er weiterhin, sie wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben, sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Übrigens, sagt er in Klammern, sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Also Eva hatte ja diesen Frucht genommen und er lobt Evas Mut. So sehen wir eine ganz andere Sicht, eine Sicht, die diesen Fall übergeht und sagt, es ist ein Aufstieg da, wir wachsen im Bewusstsein. Und das ist ganz bezeichnend für diese New Age Bewegung. Eine Situation, wo wir darüber nachdenken müssen, welche dieser beiden Möglichkeiten ist dann die Wahrheit. Die Elke möchte uns zu diesem Thema Esoterik jetzt einiges sagen und betonen das zweite Thema, welche Wende bringt die Esoterik. Sie war ja selber Esoterikerin und spricht zum Teil auch aus eigener Erfahrung.
Ja, guten Abend. Esoterik, was ist das? Ich muss sagen, ich war ungefähr zwischen 10 und 12 Jahren in der Esoterik. Und nachdem ich schon mittendrin war, schon ein paar Jahre lang, und mich jemand gefragt hätte, bist du Esoterikerin? Hätte ich gesagt, nein. Ich wusste nämlich gar nicht richtig, was das überhaupt bedeutet. Und es wurde einmal ein Journalist oder der Redakteur der Zeitung Esotera gefragt, wie kann man denn Esoterik definieren, was ist das? Dann hatte er zugegeben, dass es sehr, sehr schwer war, das überhaupt zu definieren. Von der Wortbedeutung her ist es klar, es heißt inneres oder geheimes oder verborgenes Wissen. Aber was soll man jetzt darunter verstehen? Ich glaube, ein bisschen ist das, was wir eben gerade gehört haben, vielleicht darin enthalten, dass der Mensch eine geheime Sehnsucht hat, wieder in diesen Zustand zurückzukommen, wo er vielleicht am Anfang noch im Paradies mal gewesen ist. In diesem Zustand, wo er in der unmittelbaren Verbindung mit Gott stand und in vollem Besitz seiner geistigen, körperlichen und seelischen Kräfte war. Und jetzt ist das nicht mehr der Fall. Aber die Esoterik, die bietet uns an, dass du wieder an diese Kräfte herankommen kannst. Sie sagt einfach, du kannst selber sein wie Gott. Und darum musst du diese Kräfte entfalten, die in dir verborgen sind. Die Esoterik ist also ein Regenschirmbegriff, kann man sagen. Sie fasst aus allen Religionen Elemente, und zwar meistens aus dem mystischen Bereich. Also beim Islam nimmt sie aus dem Sufismus, sie nimmt aus dem Buddhismus, Thema zum Beispiel Reinkarnation, Atemübungen, Entspannungstechniken und so weiter. Sie nimmt also aus allen Religionen, aus dem Schamanismus nimmt sie Dinge heraus, aus den Naturreligionen, aus alten Kulten, wie wir eben gerade gehört haben. Das ist ihr Ziel, diese alten Kulte jetzt wieder hier ins Leben zu rufen. Heidnische Kulte, wie wir wissen. Ich weiß noch, das erste Buch, Die Rückkehr der Kelten oder Wiederkehr der Kelten, ich fand es total spannend. Und das war für mich mal eine ganz neue Sicht, wie man tatsächlich in Einheit mit der Natur wieder leben kann. Die Esoterik hat ein Ziel, Sie möchte die Welt transformieren. Also sie möchte eine neue Welt schaffen. Sie weiß, die Welt ist zerstört. Und das wissen wir ja mittlerweile auch alle. Die Welt ist tatsächlich ziemlich kaputt. Sie hat noch ein Ziel, sie möchte eine Weltreligion. Und wie wir schon hörten, das Zeitalter der Fische, sagen sie, das war das Zeitalter des Christentums und das ist jetzt vorbei. Und da sie das Ziel der Weltreligion haben, nehmen sie auch aus allen Religionen etwas hinzu, sodass es äußerst schwer ist zu unterscheiden, was ist das denn jetzt? Wir haben zum Beispiel, wenn wir so kleine Prospekte für unsere Kurse ausgegeben haben, auch Bibelverse benutzt. Wir hatten zum Beispiel so Karten, die man sich ziehen konnte. Und da stand auf der einen Seite ein Bibelvers und auf der anderen Seite ein esoterischer Spruch dazu. Also eine esoterische Auslegung zu diesem Bibelvers. So dass man das Gefühl hatte, das ist ja absolut christlich. Ich selber habe mich immer Christin genannt, weil ich getauft war und konfirmiert und weil ich an einen Gott glaubte. Aber weil ich die Lehre nicht kannte, wusste ich auch nicht, was der Unterschied ist. Ich hörte, hier wird von Jesus Christus, von der Christusenergie gesprochen, von Gott, von der Göttin allerdings auch. Aber das machte alles nichts. Ich dachte, das ist ja alles eins. Also die Esoterik hat ein Ziel für die ganze Welt. Und dieses Ziel will sie damit angehen, indem sie eine Vernetzung schafft. Das haben wir eben schon gehört. Die Welt wird sozusagen zu einem globalen Dorf. So sagen sie es. Sie hat auch ein Ziel für jeden Einzelnen. Nämlich der Mensch soll göttlich werden. Ja, wie macht man das? Sie hat bestimmte Methoden dazu. Und diese Methoden, das sind eben die Praktiken aus der Esoterik. Wie ich schon sagte, zum Beispiel Atemübungen, Kartenlegen, Astrologie, mit Steinen, Edelsteintherapie, mit Metallen arbeiten, mit der Kraft der Metalle und so weiter. All dieses Denken gehört dazu. Zum Beispiel möchte die Esoterik, dass der Mensch aus seiner menschlichen Begrenztheit herauskommt. Eben dieses Ziel, wieder diese alten Kräfte erlangen zu können, wie im Paradies. Nun ist es aber so, leider so, dass wir ja an dieses Wissen, wie Sie meinen, wir können ja nun nicht einfach wieder zurück ins Paradies, die Tür ist ja zu. Und der Mensch nun mal im Alltagsleben nicht zum Beispiel allwissend ist, also diese göttliche Fähigkeit des Allwissendseins hat. Was bietet uns die Esoterik da an? Sie bieten uns an, zum Beispiel Wahrsagerei, Hellseherei, die Astrologie dazu. Und so sagt sie, wenn du das benutzt, dann hast du ja auch ein Allwissend. Oder sie sagen, du hast ein höheres Selbst. Und dieses höhere Selbst ist praktisch ein göttliches Selbst. Und mit diesem höheren Selbst, da kannst du eigentlich an dein göttliches Wissen herankommen. Die Esoterik möchte also den Menschen aus seiner Begrenztheit bringen. Der Mensch normalerweise kann ja auch nicht fliegen. Aber sie bieten uns an, du kannst Astralreisen machen. Du kannst aus deinem Körper austreten und kannst einfach irgendwo anders erscheinen und so weiter. Und es hört sich alles enorm faszinierend an. Und wer möchte nicht besondere Fähigkeiten haben? Und wer möchte nicht was Besonderes sein? Und aus seiner Begrenztheit herauskommen. Der Mensch, das haben wir schon gehört, soll in Einklang gebracht werden mit der Natur. Ich habe hier einfach mal So ein Bild aus der Geo. Und da ging es auch darum, dass jeden Morgen die Leute auf so einen heiligen Berg gehen und dass sie dort so Tai-Chi-Übungen machen, um jetzt diese göttlichen Kräfte, die göttlichen Energien durch sich hindurch fließen zu lassen. Einheit mit der Natur hört sich gut an. Ich selber habe natürlich auch gesehen, wie zerstört die Erde war. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Mensch eine andere und neue und bessere Beziehung zur Natur hat. Aber es geht hier nicht in dem Sinne um Einheit mit der Natur, dass wir nur leben mit der Natur, sondern es geht darum, dass die Natur als göttlich angesehen wird. Und dass Gott in der Natur ist, dass Qualitäten Gottes in der Natur sind, wie zum Beispiel in Steinen. Es war mal vor langer Zeit oder vor anderthalb Jahren oder wie lange es her ist, mal modern, diese Steine zu tragen, diese Kettchen, Armbänder. Und diese Armbänder haben den Menschen versprochen, wenn du das ummachst und nimmst einen bestimmten Stein, eine bestimmte Farbe, dann bekommst du Erfolg, Mut, Liebe und so weiter. Das ist eigentlich ein magisches Denken. Es ist tatsächlich Denken, heidnisches Denken, magisches Denken, dass göttliche Kräfte in diesen Steinen oder in Metallen, in Bäumen, in Pflanzen sind. Und darum wird auch die Natur angebetet. Das heißt, man macht Rituale, Vollmondrituale, oder andere Rituale, um praktisch eine Art Anbetung in der Natur zu haben. Sie sagen einfach, Gott ist nicht der Schöpfer, der außerhalb von uns ist. Das war eben im Old Age, im Zeitalter der Christen. Sondern sie sagen, Gott ist in allem. Und in allem ist Gott. Also könnte man sagen, der Baum ist Gott, der Mensch ist Gott, weil die göttlichen Kräfte im Menschen sind. Die Esoterik sieht also den Menschen nicht mehr als ein unabhängiges, selbstständiges Wesen, so als ein Individuum, das jetzt hier einfach so existiert, sondern sie sieht den Menschen als einen Teil eines Systems, kann man sagen. Also eines kosmischen Systems, wenn man das so will. Mein Mann hat es eben schon vorgelesen, ein Zitat von Marilyn Ferguson aus diesem Buch, Die sanfte Verschwörung. Und ich möchte noch einmal einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Sie sagt zum Beispiel, es handelt sich um ein führerloses, aber dennoch kraftvolles Netzwerk. Ein Netzwerk, das arbeitet, um in dieser Welt eine radikale Veränderung herbeizuführen. Wir können also jetzt, wenn wir hören, es wird abgeleitet von der Astrologie, dann könnten wir sagen, ja, ist denn das so? Ist das denn die Wahrheit? Die Sterne, bestimmen die denn hier, was hier geschieht? Wenn wir dieses Buch lesen, dann wissen wir, dass es nicht von den Sternen beeinflusst wird, sondern von Menschen und, was sie noch mehr sagt, von einem Geist. Sie sagt nämlich, bei dem großen, erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein neues politisches, noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Und sie sagt, dass diese sanfte Verschwörung durch Verschwörer stattfindet. Durch Verschwörer, die überall sind. Sie sagt, dass sie in allen Institutionen in Schulen, in der Ärzteschaft, in den Regierungen, bei der Gesetzgebung. Überall sind diese Verschwörer und bilden ein Netzwerk. So sagt sie es. Ja, was für ein Menschenbild hat jetzt die Esoterik? Die Esoterik geht davon aus, dass der Mensch alles kann. Ich bin mein eigener Meister. Ich heile mich selbst. Ich beeinflusse meine Welt selbst. Wie mache ich das? Zum Beispiel, indem ich Dinge visualisiere. Zum Beispiel, indem ich, wenn ich jetzt Geldmangel habe, ich sage es jetzt mal so konkret haben wir es ausgeübt. Für den einen oder anderen wird es vielleicht komisch oder witzig sein, aber wir haben das total ernst genommen. Wir haben also gesagt, wenn wir Geldmangel haben, visualisieren wir uns Geld. Wir stellen uns vor unserem inneren Auge vor, wir sehen das Geld kommt auf uns zu, es fließt durch unsere Hände, also in unsere Hände. Wir haben uns vorgestellt, wenn wir irgendwo in die Stadt wollten und wir brauchten einen Parkplatz, da und da wollen wir hin, da und da möchte ich einen Parkplatz haben. Und nach einiger Zeit begann das zu funktionieren. Wir haben also Methoden ausgeübt, um tatsächlich unsere Welt für uns selbst zu manipulieren. Sie so zu machen, wie wir meinten, sie jetzt gebrauchen zu wollen, für unsere Zwecke. Es wurde nichts mehr dem Zufall überlassen. Wir gingen gar nicht aus dem Hause, ohne nicht vielleicht vorher Tarotkarten zu ziehen oder ein sogenanntes I Ching, das ist so ein Orakel mit Münzen zu werfen oder sonstige Dinge. Nichts sollte mehr dem Zufall überlassen werden. Zufall gab es auch gar nicht. Wenn etwas geschah, dann hatte das einen Grund. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der war mal bestohlen worden. Da habe ich gesagt, das hat doch einen Grund, dass du bestohlen worden bist. Und da ist er extra zu einer Frau gegangen, die übersinnliche Fähigkeiten hatte, um herauszufinden, was jetzt in seiner Psyche die Ursache war, dass er bestohlen wurde. So weit geht das letztendlich, dass der Mensch tatsächlich so weit geht, er hat alles im Griff. Und Sie können sich vorstellen, dass er mit der Zeit, obwohl er auf der einen Seite, wie wir gehört haben, Freiheit haben will, meistens sind Menschen, die da reinkommen, unheimlich freiheitsliebend. Auf der anderen Seite genau das Gegenteil geschieht. Sie werden eigentlich gebunden, weil sie müssen ständig fragen, ist das der richtige Moment? Sind da die richtigen Menschen? Wenn man ins Kino ging, da musste man aufpassen, dass man nicht bei Menschen saß, die schlechte Energien ausgestrahlt haben. Weil dann konnte man auch diese schlechten Energien kriegen und die konnten einen verunreinigen. Und so war man eigentlich ständig damit beschäftigt, die Welt um sich herum und nach außen hin zu ordnen. Was für ein Gottesbild hat jetzt die Esoterik? Die Esoterik, habe ich schon gesagt, sie spricht nicht mehr von einem persönlichen Gott, sondern sie spricht von einer göttlichen Kraft. Von einer kosmischen Energie, von einer Urkraft, sagen sie. Sie sagen, es ist ein mächtiges universales Lebensprinzip ist oder eine Lebenskraft. Sie sagen, dass es eine Einheit ist von Licht und Finsternis, von aktiv-passiv. Eine Einheit von Gegensätzen zum Beispiel. Und das drückt sich aus, zum Beispiel hier drin, in dem Zeichen des Yin und Yang. Yin und Yang, ein ganz bekanntes Zeichen in der Esoterik, kommt aus dem Taoismus. ist das Prinzip der Gegensätze, drückt es aus. Und sie sagen, wenn das okay ist, ausgewogen in dir, hell, dunkel, Licht, Finsternis, gut, böse, dann bist du göttlich. Dann bist du mit dieser kosmischen Kraft im Einklang. Diese kosmische Kraft heißt Qi oder Qi. Da komme ich aber später noch drauf. Letztendlich sieht das Gottesbild der Vollkommenheit, also das vollkommene Göttliche, wenn ich es so sagen soll, so aus. Wenn Sie nur auf das Weiße sehen, dann sehen Sie Engel. Sehen Sie aber auf das Schwarze, dann sehen Sie Teufel. Und sie sagen, je nachdem, was du gerade siehst oder was du gerade lebst, das ist ein Teil von dir, gehört zu dir. Und so bist du, wenn du beide Teile integrierst in dir, sowohl das Gute als auch das Böse, sowohl Licht und Finsternis und so weiter, wenn du das annimmst als dein Persönliches, dann bist du in gewisser Weise vollkommen. Wenn man dagegen das Bild, das Gottesbild der Bibel hört, dann weiß man, dass Gott nicht nur ein persönlicher Gott ist, sondern dass Gott sagt, er ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Absolut keine Finsternis. Und das steht im absoluten Gegensatz zu dem, was uns die Esoterik als göttlich verkauft, möchte ich mal so sagen. Was hat das jetzt für Folgen, wenn wir so ein Gottesbild haben? Zum Beispiel dieses. Harry Potter, heiß umstritten und geliebt. Ja, Harry Potter ist ja jemand, der also seine Kräfte entwickelt. Durch Magie, durch Zauberei. Er agiert in dieser Welt gegen das Böse. Mit Magie. Und jetzt können wir sagen, ist doch gut, das Böse wird bekämpft, ist doch prima. Ja, das stimmt. Es ist gut, wenn das Böse bekämpft wird. Aber wir sollen es nicht mit Magie bekämpfen. Die Bibel sagt uns ganz klar, ob schwarz oder weiße Magie, wir sollen das nicht. Wir sollen die Finger davon lassen, es ist Gott ein Greuel. Jede Form von Hellseherei, Wahrsagerei, Zauberei, Totenbefragung, sagen Sie, ist Gott ein Greuel. Und alles das gehört in die Praktiken des New Age. Vielleicht noch etwas ganz kurz. Wir haben gehört, dass es geht um ein universelles, um eine universelle Lebenskraft. Eine kosmische Kraft, wie Sie sagen, eine Urkraft, Urenergie. Wir haben vorhin das Bild gesehen, so wie die Bibel, ein biblisches Bild, wie die Bibel es sieht, Gott im Himmel, der Mensch auf der Erde, dazwischen dieser Bereich des Kosmos, der Bereich der Luft. So wird es im Epheserbrief gesagt. Jetzt kann man sagen, was befindet sich jetzt? Was sind jetzt diese kosmischen Kräfte im Bereich der Luft? In allen Religionen wird diese Kraft angeboten. Zum Beispiel im Buddhismus, das habe ich schon gesagt, da heißt diese Kraft Qi oder Qi. Und wenn wir jetzt Praktiken hören wie Qigong, Tai Chi, Chiatsu, Reiki, dann können wir immer sagen, es hat etwas mit dieser kosmischen Kraft zu tun. Diese Kraft heißt bei den Indianern Mana. Im Hinduismus heißt sie Prana. Im Islam heißt sie Baraka. Und in der Esoterik ist es eigentlich Energie oder Lebenskraft. Was ist jetzt die Folge eines solchen Gottesbildes oder auch Menschenbildes. Es geht darum, dass der Mensch, wenn er sich also auf dieses Gedankengut einlässt, dass er keinen persönlichen Gott mehr hat. Dass es keine Werte mehr gibt, die diesem Gott entsprechen. Weil dieser Gott, dieser persönliche Gott der Bibel, der gibt uns Werte, an denen können wir uns orientieren. Und da steht ganz klar, nach diesen Werten lebst, dann wirst du Gott gefallen. Das heißt nicht, dass du dann gleich mit Gott verbunden bist. Aber Gott liebt das, wenn wir uns so verhalten, wie er es möchte. Wenn wir so ein Bild weiterhin haben, denken wir, dass wir die Hilfe, die wir von Gott eigentlich vielleicht bekommen könnten, nicht mehr brauchen. Wir haben Techniken. Wir haben, wenn wir nervös sind, dann machen wir Yoga oder Entspannungsübungen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Aber da kommen wir gar nicht mehr drauf, weil ja diese Methoden uns oft versprechen, das sind Wirkung, das wirkt sofort. Also reizt das enorm. Wir werden, wenn wir uns mit dieser Welt verbinden, und das haben wir sehr stark gemacht, wir haben uns in Entspannungsübungen geöffnet für die kosmische Welt, mit der Geisterwelt in Berührung kommen. Und ich kann nur sagen, dass als ich das gemacht hatte, ein paar Jahre, ich denke, es fing schon ganz früh an, vielleicht schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil ich damals da überhaupt nicht drauf geachtet habe, wann das irgendwie losging. Aber nachdem ich diese Übungen regelmäßig gemacht habe, habe ich gemerkt, es erstellen sich Phänomene bei mir heraus. Ich bekam hellseherische Fähigkeiten zum Beispiel. Ich habe meinen Körper verlassen, ohne dass ich es wollte. Ich meinte plötzlich, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Obwohl ich mich vorher überhaupt nicht mit Reinkarnation befasst hatte. Aber auf einmal dachte ich, ja, sah ich diese Bilder und ich dachte, das muss es doch geben. Und ich habe jemanden gefragt und der sagte mir, ja natürlich, das gibt es. Der Mann hatte Parapsychologie studiert und der war für mich ein Experte. Und so nahm ich an, das ist die Wahrheit. Ich hatte aber auch gleichzeitig immer mehr mit Ängsten zu kämpfen. Ängste machten sich enorm in mir breit, die ich zunächst mal gar nicht so bewusst wahrnahm, aber andere nahmen sie wahr. Und was nahm ich noch wahr? Ich nahm manchmal nachts wahr, dass in meinem Zimmer unsichtbare, nicht ganz, aber durchsichtig könnte ich was sagen, schemenhafte, schattenhafte Wesen waren. Dunkle Wesen, die mir unheimliche Angst machten und von denen ich mich bedroht fühlte. Aber ich konnte das nicht einordnen. Ich dachte immer nur, ich will doch was Gutes. Und wenn ich doch nur was Gutes will, dann wird doch dieses nichts mit mir zu tun haben. Ich will doch nur, dass die Welt besser wird und dass Menschen geheilt werden. Aber wenn wir uns darauf einlassen, das ist die Folge, wir werden mit der Geisterwelt in Berührung kommen. Für viele von Ihnen ist das vielleicht jetzt noch ein ganz fremdes Thema. Aber wenn Sie sich darauf einlassen und das längere Zeit und regelmäßig, dann braucht Ihnen niemand zu sagen, dass es diese Welt gibt. Sie werden es wissen, über kurz oder lang, ohne dass Sie darüber gelehrt werden. Es ist so, dass Sie abhängig werden von Gurus, weil nur diese Gurus nämlich den Weg zur Erleuchtung kennen. Gut, wir können sagen, im Christentum gibt es doch auch die Priester. Und das habe ich früher auch gedacht und die Pastoren. Die sagen mir doch auch, was Sache ist. Und ich will da nicht von abhängig sein. Ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Ich will selber Gott erfahren. Aber es bleibt nicht bei diesen Erfahrungen, denn auch die Menschen in der Esoterik haben enorme Sehnsucht nach Führung, nach geführt werden. Und darum befragen sie auch alle diese Dinge, die Orakel oder die Wahrsager oder die Gurus. Ja, vielleicht erstmal so weit.
Ganz kurz zum Schluss über den Geist. Wir haben gesprochen davon, dass es einen Geist gibt, die das alles sammelt. Ein Geist, der in New Age beschrieben wird, als ein Geist, der einen Umschwung bewirkt. Und wir haben den Geist Gottes angesprochen. Zwei unterschiedliche Geister, wenn wir sie mal nachgehen und nachspüren. Was will der Geist Gottes? Er ist gekommen, so heißt es in der Bibel, nachdem Jesus Christus hier auf dieser Erde gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist. Allgemein sind diese Geschichten bekannt. Dann wurde, und das wird mit Pfingsten gefeiert, den Geist Gottes ausgegossen. Und wie es hieß, wurde den Geist Gottes ausgegossen auf alles Fleisch. Und das ist ganz bezeichnend. Gott gießt seinen Geist nicht auf Seelen oder will nicht irgendwelche seelische Erfahrungen oder Empfindungen bewirken oder hervorlocken, sondern nimmt unsere Situation als gefallene Menschen ernst und sagt, ich komme zu dir auf deine Ebene, wo du Mensch bist, von Fleisch und Blut, eingeschränkt, unfähig, selbst dich zu erlösen, zu befreien. Und das ist der Geist, der aus Gott kommt. Also diesen anderen Geist ist ein Geist, die seelisch wirkt, Empfindungen, Gefühlen gibt und den Schein gibt, wir könnten vielleicht verborgene Kräfte, und genau das gibt das Wort Esoterik hin. Esoterik meint, nochmals, Eso ist verborgen oder geheim, Terik ist Wissen. Also es gibt verborgenes Wissen, was die verborgenen Kräfte in uns antapfen können. So glaubt die Esoterik. Der Geist Gottes ist gekommen und sagt, nein, ich nehme es ernst, ihr seid Menschen von Fleisch und Blut, eingeschränkt. Ich komme zu euch und möchte dann klar machen, wer Gott ist und was er für uns getan hat.